Hallihallo, meine Lieben, herzlich willkommen zurück oder herzlich willkommen im neuen Jahr 2025. Heute ist der 2. Januar, der erste Donnerstag des Jahres und somit die erste Folge der dritten Staffel unseres Shutdown-Podcasts. Ein frohes neues Jahr an alle Lieben da draußen. Ich bin Gott unglaublich dankbar, dass wir uns in diesem Jahr wieder sehen können. Es erfüllt mich mit großer Dankbarkeit, dass er uns heil, munter und gesund in dieses neue Jahr hineingeleitet hat. Es ist mein aufrichtiges Gebet für uns alle, dass wir in diesem Jahr Gott auf ganz neuen Dimensionen und Ebenen begegnen und er sich uns in einer Weise offenbart, wie er es bisher noch nie in unserem Leben getan hat. Nun zum heutigen Thema. Wir sagen ja oft neues Jahr, neues Ich oder neues Jahr, neues Glück. Aber eine Sache, die ich erkannt habe, ist, dass das neue Jahr nicht wirklich mit Zahlen zu tun hat, sondern mit einem System, einem wiederkehrenden System. Ein System, das uns eigentlich bereits vertraut sein sollte. Ein System, mit dem wir uns schon im vergangenen Jahr hätten auseinandersetzen und vertraut machen müssen. Das heißt, das neue Jahr bietet uns eine Gelegenheit, Dinge, die wir in den vergangenen Jahren oder Saisons nicht geschafft haben, erneut anzugehen. Das neue Jahr fordert uns auf, das Wissen, das wir in den vergangenen Jahren oder in der vergangenen Zeit durch Erfahrungen oder Fehler oder Erfolge gesammelt haben, so anzuwenden, dass es zu unseren Gunsten wirkt. Mit anderen Worten, 2025 ist nicht wirklich neu. Es ist ein uns bekanntes System, ein vertrauter Kreislauf, der sich uns wieder präsentiert und uns dann dadurch die Gelegenheit gibt, Sachen so zu machen, wie wir es hätten machen sollen oder müssen, damit wir weiterkommen im Leben. Wenn du in diesem Jahr also wirklich wachsen möchtest und all das erreichen möchtest, was du dir vorgenommen hast, vor allem das, was Gott für dich im Sinne hat, dann stelle sicher, dass du das Wissen, das du dir angeeignet hast, aktiv nutzt. Lerne aus deinen Fehlern. Erinnere dich an die Dinge, die dich vorangebracht haben und setze all das gezielt ein, um das System des Jahres 2025 zu meistern. Nun, ich habe gesagt, lerne aus deinen Fehlern. Es gibt einen Unterschied zwischen ich lerne aus meinen Fehlern und ich lasse zu, dass meine Fehler mich runterkriegen. Es gibt etwas, was sich das Leben der Vergangenheit nennt. Dieses Leben solltest du töten. Dieses Leben solltest du killen. Dieses Leben solltest du aus deinem Sinne und aus deinem Herzen rufen. Nutze nur die Lektion, die du daraus ziehen konntest, aber lasse das Leben hinter dir, weil sonst gerätst du in die Gefahr, dass du dich immer wieder, sowohl du einen Schritt nach vorne gehst, zwei Schritte nach hinten ziehen lässt durch diese Erinnerungen, die dich meistens traurig und enttäuschen. Also bitte lasse das Leben der Vergangenheit hinter dir liegen, blicke nach vorn und mach und setze all das, was du einsetzen kannst, um gezielt das System dieses Jahres zu meistern. Eines sollten wir uns zu Beginn des Jahres aber merken: Das Jahr wird nicht durch Zahlen definiert. Ein neues Jahr beginnt leider nicht bei Null. Es setzt genau dort an, wo du aufgehört hast. Der Unterschied, das, was das Jahr dann wirklich anders oder erfolgreich machen wird, bist du selbst und das, was du aus diesem Jahr machst. Das ist keine Motivationsrede, das ist ein Fakt. Ja? Wenn du ins neue Jahr eintrittst und genauso weitermachst wie zuvor, genauso naiv, nachlässig, unaufmerksam bist wie im vergangenen Jahr oder im Jahr davor, wirst du am 31. Dezember 2025 erneut wieder dastehen und dich denken, ey, was habe ich eigentlich erreicht? Und dann wirst du auf dieses Jahr, auf das nächste Jahr wieder hoffen. Die sagen, ey, die Einstellung 2026 wird besser. Aber 2020 wird nicht besser, bis du es dir sagst, bis du es dir beweist, dadurch, dass du deine Wege änderst und dich wirklich darauf einsetzt und das, was in dir steckt, rausbrichst. Das Jahr wirklich hat wenig mit der Zeit zu tun. Es liegt an dir aufzustehen, wach zu werden und das System zu erkennen. Mach dich mit deinem Leben vertraut. Studiere, was du bisher richtig gemacht hast. Analysiere deine Fehler und nutze all diese Sachen zu deinem Vorteil. Das Jahr gehört dir, also nutze es bitte unbedingt weise. Im vergangenen Jahr haben wir uns oder mit zwei Staffeln intensiv mit der Thematik von Identität auseinandergesetzt. Wir haben uns die Frage gestellt, wie wir sind in Christus und wozu wir in Christus berufen sind. Wir haben uns mit der Thematik der Erde auseinandergesetzt und die Wichtigkeit unserer Identität für die Erde. Wir kommen nun zu Staffel 3, aber eine Sache möchte ich unbedingt klarstellen. Egal, welche neue Themen oder Herausforderungen auf uns zukommen dieses Jahr, die Frage der Identität wird immer wieder ein zentrales Thema sein, zu dem wir zurückkehren und auf das wir aufbauen werden. Identität ist das Fundament. Sie ist das, was uns wirklich ausmacht, das, was wir sind und was unsere Bestimmung prägt. Selbst wenn unsere Themen nicht explizit mit dem Begriff Identität betitelt werden, bleibt diese Frage noch allgegenwärtig. Die Frage nach der Identität ist eine wiederkehrende. Im Laufe des Lebens, wirklich irgendwann in 2, 3 Jahren, 4 Jahren, 5 Jahren, wirst du dich immer wieder fragen, wer bin ich, was mache ich hier, wozu bin ich berufen und was macht mich besonders? Also bitte vergesse niemals, dass Identität dein Fundament ist, dein A und O. Bis zum Allerende. Bis zum Allerende wird diese Frage der Identität bestehen bleiben. Dabei ist aber entscheidend zu verstehen, dass das Wissen und die Einsichten, die wir jetzt in der Staffel oder in den Monaten, die auf uns zukommen, erarbeiten, aufeinander bauen, ja. In manchen Lebensphasen magst du noch nicht alles verstehen, aber durch das Wissen, was wir uns gemeinsam aneignen, werden die zentralen Fragen der Identität beantwortet werden. Und die Hoffnung, die wir haben, oder das Gebet, die wir haben, ist es, dadurch, dass dieses Fundament auf jeden Fall bestehen bleibt, dass das uns auch in unserem Glauben so ein bisschen hilft und nach vorne pusht. In dieser dritten Staffel möchten wir mit euch das Thema des Warten näher betrachten. Wir werden uns damit auseinandersetzen, was Warten bedeutet im Kontext mit Gott und in Bezug auf unsere Bestimmung. Das heißt, was bedeutet es, auf Gott zu warten? Was bedeutet es, in Gott zu warten? Wie sieht Warten aus, wenn ich meiner Bestimmung stehe? Oder wie unterscheidet sich das Warten je nach Phase oder Herausforderung, die ich gerade durchmache? Das ist auf jeden Fall der Fokus der dritten Staffel. Seid gespannt, denn ich bin es übrigens auch. Für mich persönlich ist es immer wieder eine Freude, Wissen zu erlangen. Nicht nur, um es mit euch zu teilen, sondern auch für mich selbst. Denn wenn ich etwas weiß, dann gibt mir das Wissen Sicherheit in einem bestimmten Lebensbereich. Es gibt mir eine feste Überzeugung, dass ich alles, was kommt, durchstehen werde. Das heißt, ich weiß nicht, was für dich Wissen ist. Ich weiß nicht, was Wissen für dich ausmacht, aber das für mich macht es persönlich aus. Und deswegen freut es mich immer wieder, jeden Donnerstag mit euch hier sitzen zu dürfen, mit euch sprechen zu dürfen und das Wissen, was ich vielleicht in ein paar Jahren oder in den Monaten zuvor angeeignet habe, mit euch zu teilen. Steigen wir aber jedoch direkt ins Thema. Was bedeutet Warten eigentlich? Bevor wir beginnen, würde ich gern wollen, dass wir uns die Definition von Google ansehen. Und laut Google wird Warten definiert als dem Eintreffen einer Person, einer Sache oder eines Ereignis entgegenstehen oder entgegensehen, wobei einem oft die Zeit besonders langsam zu vergehen scheint. Das heißt, kurz gesagt, Warten hat also mit dem Ereignis oder das Eintreten einer Sache oder einer Person. Richtig? Das heißt, wenn Google sagt, jemand wartet, dann warte ich auf etwas. Ich warte auf jemanden. Es hat sehr oft mit der Zeit zu tun. Ein Beispiel, ich möchte 50 Euro haben. Ja, sagen wir, die 12-jährige Rose möchte 50 Euro haben und sie fragt Mama oder Papa und sie ba sagen beide, warte. Ja, in dem Moment warte ich, weil ich auf das Eintreffen des Gelds hoffe. Ne? Das Gleiche gilt auch in unserem Glaubensleben, besonders gegen das Ende des Jahres, also wirklich 31. Wir waren in der Gemeinde und Leute waren am Beten, Leute waren am Weinen. Gott macht dies, mache das. Und wir warten alle, dass Gott eintritt. Warten alle auf die Antwort dieses Gebets. Und wir legen halt unsere Wünsche vor. Ja, wir sagen ihm, was wir brauchen oder was wir uns ersehen. Doch häufig tun wir das mit einer Erwartungshaltung, richtig? Wir kommen zwar zu Gott und sagen Gott dies und das und das, aber wir warten die ganze Zeit sofort eine Antwort. Am besten in den nächsten 2, 3 Stunden, weil um 0 Uhr ist dann wieder der 1. Januar, richtig? Das heißt, aus menschlicher Sicht sieht Warten so aus: Ich hoffe auf das Eintreffen eines bestimmten Ereignisses oder Ergebnisses. Doch oft warten wir nicht wirklich, sondern haben im Hinterkopf schon einen Plan B. Das ist die Sache. Wir kommen zu Gott und beten und dies und Ananas und hoffen und haben Erwartungen, aber sehr oft haben wir trotzdem im Hinterkopf einen Plan B. Wir sagen uns, okay, ich bete zu Gott, aber wenn er mir nicht in den nächsten 2, 3 Tage oder in der Zeit, den ich mir gegeben habe, meine Antwort gibt, dann mache ich das auf meine Art und Weise. Und jetzt stellt man sich die Frage, ist das dann wirklich warten? Ne? Das ist, ich glaube, das ist mehr ein Versuch, Gott eine Chance zu geben, ne? Mit der Bereitschaft, die Sache aber selbst in die Hand zu nehmen, falls diese Chance, die wir Gott geben, stellt euch das mal vor, wir als Menschen gibt Gott eine Chance, uns sich zu beweisen. Wisst ihr, mein Pastor sagt immer eine Sache, Gott ist gut, ob du ihn für gut hältst oder nicht, ist irrelevant. Er ist gut, weil er gut ist. Ob er was tut, was du möchtest oder nicht, ist irrelevant, weil er gut ist. Und das daran muss ich gerade denken, weil es schon so ist, das ist in uns. Ich glaube, wir können gar nicht anders als Menschen. Wir können gar nicht anders als, auch wenn wir sagen, Gott, wir warten auf dich und wir beten darauf, trotzdem einen Plan B zu haben. Und das Ding aber ist, dass wenn Gott von Warten spricht oder wenn die Bibel von Warten spricht, wird was anderes damit gemeint. Für Gott ist Warten die Bereitschaft, den eigenen Willen loszulassen und ihn Gott hinzugeben. Ja, Warten bedeutet, also aus Gottes Perspektive, sich Gott ganz zu überlassen, damit er uns zu der Person machen kann, die er für uns bestimmt hat. Oft verstehen wir nicht, dass wir nicht einfach nur auf eine Antwort oder auf ein Ereignis warten sollten. Gott möchte uns in diesem Prozess formen. Er möchte uns formen und uns zu der Person machen, die bestimmte Dinge automatisch anzieht, ohne darum betteln zu müssen. Ne? Ein ausgebildeter Arzt muss nicht darum beten, in einem Krankenhaus arbeiten zu dürfen, wenn dort ein Bedarf an Ärzte besteht. Warum? Weil er bereits Arzt ist. Er hat die Qualifikation und die Fähigkeiten, die ihn für die Stelle prädestinieren. Er muss nicht erst darum kämpfen oder betteln, als Arzt akzeptiert zu werden. Das Gleiche gilt für uns in Gott. Gott möchte uns nicht nur das geben, worum wir bitten. Vielmehr will er, dass wir werden. Er möchte, dass wir uns entwickeln und wachsen, damit wir Dinge nicht nur erlangen, also bekommen, sondern automatisch aus unserer neuen Identität heraus besitzen. Versteht ihr mal? Deswegen sagt die Bibel, dass die Pläne, die Gott für uns hat, gell, können wir gar nicht verstehen, weil wir denken, Gott, ich möchte haben, ich möchte bekommen, aber er denkt sich, nein, ich möchte, dass du so weit wächst, dass du die Sachen automatisch, weil du bist, besitzt und nicht mehr darum betteln musst. Kein Arzt bettet darum, Doktor genannt zu werden, er besitzt diese Identität. Wenn wir also von Warten sprechen, müssen wir uns unsere Perspektive ändern. Warten bedeutet nicht nur auf das Eintreffen einer Sache oder Person zu hoffen. Warten bedeutet, den eigenen Willen aufzugeben, um Gott zu erlauben, uns zu formen und uns zu der Person zu machen, die er für uns vorgesehen hat. Mein Pastor hat vor 2 Tagen, also am 31. geprägt, und er sagte, ey, all das, was du in der Zeit zeitlich dir aneignest, wird mit der Zeit vergehen. Er wird, diese Sache wird seinen Wert mit der Zeit verlieren. Da eine Sache, was seinen Wert nie verlieren wird, ist deine Identität, ist dein Standpunkt in Gott, ist wie du mit Gott stehst, ist wie du in Gott stehst. Das heißt, wir haben das Verlangen, Gott zu bitten, dass Gott gib mir dies und dies und dies. Und wir merken gar nicht, dass diese Sachen aber zeitlich sind. Du betest heute für einen G-Wagen, in 10 Jahren hat es keinen Wert mehr. Er hat seinen Wert verloren durch die Zeit. Geld, was du vor 10 Jahren gespart hast, wenn du das nicht investiert hast, hat sogar seinen Wert verloren. Warum? Weil es eine zeitliche Sache war. Das heißt, Gott sagt, ey, ich weiß, dass du möchtest. Und ich weiß, dass du gerade darum betest, weil du denkst, dass es zeitlich sensibel ist, dass du es jetzt brauchst und kannst du nicht weiter. Aber ich möchte es dir nicht nur geben, weil sonst in einem Jahr, in genau einem Jahr stehst du wieder hier und fragst genau danach wieder. Ich möchte, dass du wirst, damit diese Sachen direkt automatisch zu dir passen und zu dir kommen und zu dir werden. Ich möchte, dass du die Sachen besitzt
und nicht, dass die Sachen dich besitzen. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, es ist so, so wichtig, vor allem in diesem Jahr, unsere Perspektive bezüglich des Warten zu ändern. Er möchte, dass wir uns entwickeln. Er möchte, dass wir wachsen. Warten wirklich bedeutet, deinen eigenen Willen aufzugeben und Gott zu erlauben, dich zu formen und zu der Person zu machen, die er für dich vorgesehen hat. Ein Mensch, der arbeitet, muss nicht um Geld betteln, denn das Geld ist eine natürliche Konsequenz dieser Tätigkeit des Arbeiten. Ebenso möchte Gott nicht, dass wir immer wieder in der Position des Bettes sind. Er möchte uns in die Position des Seins bringen. Das heißt, das, was du Zeichen und Wunder nennst, sieht Gott einfach nur als eine natürliche Konsequenz deiner Tätigkeit, eine natürliche Konsequenz deines Daseins. Das heißt, Zeichen und Wunder sollten kein Schock mehr für uns sein, die sollen eine natürliche Konsequenz jeder Tätigkeit des Seins von uns als Menschen sein. Versteht ihr, ich meine, das ist, wenn wir an dem Punkt ankommen, wo wir Gott verstehen, ne, werden so viele Sachen einfach einfacher. Gott sagt, ey, ich weiß, dass du wartest, weil du was haben möchtest. Aber ich will, dass du verstehst, dass du wartest, weil du werden möchtest, weil du werden solltest. Denn wenn du bist, kommen alle Sachen zu dir. Wenn wir also warten, 2025, geben wir unseren Willen ab, damit Gott in uns und durch uns wirken kann. Das eigentliche Ziel des Wartens ist nicht nur etwas zu bekommen, sondern zu der Person zu werden, die Gott in uns sieht. Und aus dieser neuen Identität heraus werden wir leben, dass alles andere uns folgen wird. Das heißt, ja, es ist okay, dass du zu Gott kommst, weil du eine Bitte hast und weil du was brauchst, aber limitiere die Gunst, die Gnade und die Güte Gottes nicht auf die Antwort, die du bekommst. Denn manchmal, auch wenn du nicht direkt die Antwort bekommen hast, hat dich Gott werden lassen. So, warten ist mehr als das Hoffen auf eine Antwort. Warten bedeutet Nummer 1, den eigenen Willen abzugeben. Nummer 2, sich von Gott formen zu lassen. Nummer 3, zu der Person zu werden, die Gott für dich vorgesehen hat. Wenn wir dies verstehen, wenn wir nicht länger auf Dinge warten, sondern zu der Person werden, die automatisch alles empfängt, was Gott für sie vorbereitet hat. Warten in Gottes Sinne ist ein Prozess der Transformation. Nun zu der Frage, wie warte ich denn auf Gott? Es ist eine Sache zu wissen, dass Warten in Gott bedeutet, den eigenen Willen abzugeben und sich von Gott formen zu lassen. Aber wie genau setze ich das praktisch um? Oft haben wir zwar ein klares Wort von Gott erhalten, vielleicht eine Vision oder ein Traum, was auch immer es ist, ein Wort, aber es fühlt sich weit entfernt an. Das heißt, wir fragen uns jetzt, wie warte ich richtig? Wie trage ich dazu bei, dass Gottes Plan in mein Leben erfüllt wird? Ich möchte diese Frage anhand von Epheser 4, Kapitel 4, Vers 10 betrachten. Epheser, falls du es noch nicht weißt, befindet sich im Neuen Testament. Und die Bibel sagt dort, der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hoch über alle Himmel hin aufgestiegen ist, damit er alles mit seiner Gegenwart erfülle. Dieser Vers gibt uns einen Schlüssel. Warten auf Gott beginnt damit, eins mit dem göttlichen Ich zu werden, das Gott schon vor unserer Geburt für uns vorgesehen hat. Gott hat eine klare Vision von dir. Ein Bild, das vor deiner Existenz auf Erden bereit in seinem Geist existierte. In Jeremia 1,5 sagt Gott, bevor ich dich im Mutterleib formte, kannte ich dich und ich habe dich berufen. Das heißt, das bedeutet, dass es in Gottes Plan eine Version von dir gibt, die schon vollständig ist. Das Geistliche ist, das seine Bestimmung kennt und lebt. Wisst ihr, wie krass das ist? Es gibt in Gott eine Version von dir, die ist vollständig. Die hat keine Marken, die hat kein Nichts, sie ist vollständig. Und unser Leben auf Erden hat jedoch von diesem ursprünglichen Ebenbild entfernt. Verstehst du, ich meine? Es gibt einmal die klare Version von Gott, die ist vollständig. Unser Leben auf Erde hat sich aber von diesem ursprünglichen Ebenbild entfernt. Die Herausforderung des Lebens, unsere Schwächen und Fehler führen dazu, dass wir von der Identität abweichen, die Gott uns ursprünglich gegeben hat. Und das Ziel des Lebens aber dann wiederum ist, wieder eins mit dem Ich zu werden, mit dem Du, das Gott von Anfang an im Sinn hat. Ich weiß, es ist ein bisschen kompliziert, es ist ein bisschen chaotisch, aber wir arbeiten uns durch. Okay, das heißt, du hast einmal die Version von dir in Gott, sie ist vollständig. Dadurch, dass aber Fleisch und Blut zusammengekommen sind und dich in die Welt gebracht haben, hast du automatisch Sünde an dir. Und diese Sünde, die du an dir hast, an deinem Leib hat, hat dich von dem ursprünglichen Ebenbild Gottes entfernt. Und Gott sagt, du gehst durch das Leben, erinnert euch, ich habe in den ersten Minuten gesagt, dass die Sache, die Thematik Identität ist ein immer wiederkehrendes Thema. Das heißt, dein Ziel im Leben ist wieder zu dieser Identität, die Gott von dir hat, diese Version, die vollständig ist, im Gott dahin wiederzukehren. Wie sieht das praktisch aus? Richte deinen Fokus auf Gott. Ich weiß, ich komme immer wieder zurück zum Wort Gottes, aber ey Leute, das ist das A und O. Richte deinen Fokus auf Gott. Studiere sein Wort. Verbringe Zeit im Gebet und lasse dich durch den Heiligen Geist leiten. Erkenne, wer du bist. Frage dich, wer bin ich in Christus? Was hat Gott für mich vorgesehen? Nummer 3, lasse dich von Gott formen. Gebe ihm die Bereiche deines Lebens, die noch nicht im Einklang mit seinem Willen sind, und arbeite aktiv an deiner Charakterbildung. Das heißt, Nummer 1, wie warte ich? 1, mit dem geistigen Ich werden. 2, hinabsteigen und hinaufsteigen. Epheser 4,10 zeigt, dass der, der hinabgestiegen ist, derselbe sein muss, der hinaufsteigt. Das heißt, Jesus Christus zum Beispiel ist in unsere menschliche Existenz hinabgestiegen, aber auch wieder in den Himmel hinaufgestiegen, um alles zu erfüllen. Was bedeutet das für uns? Genauso wie Jesus beide Wege gehen musste, müssen wir das auch. Ich sage immer, ey, eine Sache, was mir das Leben Jesus Christi zeigt, ist, es ist machbar. All das, was die Bibel und das Wort Gottes von uns verlangt, ist machbar, denn Jesus Christus hat es auch machbar gemacht. Er wurde Mensch wie wir. Er wurde Fleisch und Blut wie wir und hat trotzdem seine Bestimmung erfüllen müssen. Das ist für mich die größte Motivation überhaupt. Das ist für mich das größte Cheerleading überhaupt. Dass Christus, der allmächtige Gott, wurde Fleisch wie ich und du und hat es trotzdem geschafft. Das heißt, wir erkennen, dass wir auf der Erde sind und als Menschen einen Weg zu gehen haben. Einen Weg, der uns wieder zurück zu Gott führt. Das heißt, auch wenn du Fehler gemacht hast, diese Fehler sollen sich nicht herunterziehen, denn es ist ein Weg, den du gehst. Es ist ein Weg, den du zu gehen hast. Es ist ein Weg, den du zu betreten hast. Dein Ziel ist das Erreichen oder das Hinkommen. Wie du anfängst, ist wurscht. Das Ende ist das, was zählt. Das erfordert, dass wir unser Denken und Handeln erneuern. Römer 12, 2 sagt, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Weshalb haben wir diesen Podcast? Damit unser Sinn erneuert wird, damit Gott durch sein Wort unser Sinn erneuert, immer und immer wieder. Arbeite daran, alte Muster und Gewohnheiten abzulegen, die dich von Gott trennen. Wenn du dieses Jahr sagst, ey, ich möchte auf Gott warten, arbeite daran, alte Muster, alte Gewohnheiten abzulegen, die dich von Gott trennen. Es muss in dir ein Verlangen geben, es richtig machen zu wollen. Es muss in dir einen Hunger geben, es richtig dieses Mal machen zu wollen. Es wirklich intensiv und zielgerichtet machen zu wollen. Nimm Gottes Prinzipien an und lasse sie deine Entscheidungen und Lebensweisen prägen. 3. Werde das, was Gott in dir sieht. Das heißt, wie warte ich? 1. Werde gleich mit deinem geistigen Ich. 2. Hinabsteigen und hinaufsteigen. Und Nummer 3. Werde das, was Gott in dir sieht. Seh dich nicht als du mit deinen Augen. Seh dich durch die Augen Gottes. Ein entscheidender Punkt ist, Gott sieht dich nicht so, wie du jetzt bist, sondern wie du sein sollst. Oft beten wir für Dinge oder lassen uns von Dingen herunterziehen, die Gott uns, oder zum Beispiel, wenn du betest für Dinge, Manchmal kann Gott dir die Sinne gar nicht geben, weil sie für die Version von uns bestimmt sind, die wir noch werden müssen. Also stell dir mal vor, du bist ein Schüler, der noch lernt, ein Arzt zu werden. Du könntest darum bitten, in einem Krankenhaus zu arbeiten, aber die Stelle ist für einen ausgebildeten Arzt gedacht, nicht für jemanden, der sich noch in der Ausbildung befindet. Ebenso antwortet Gott oft nicht auf Gebete, die für die Person bestimmt sind, die du erst noch werden musst. Das heißt, wenn du noch keine Antwort auf den Gebete hast, heißt es nicht, dass Gott nicht zuhört, sondern er wartet, bis du zu der Person wirst, die du noch werden musst. Verbringe Zeit damit, dein Potenzial zu entwickeln. Lerne, wachse und lasse dich formen, bis du zu der Person wirst, die Gottes Segen empfangen kann und sollte. Verstehe, dass dein Warten nicht passiv ist. Es ist eine Zeit des Wachstums, der Entwicklung und der Vorbereitung. Nummer 2, die Wiederherstellung des Ebenbild Gottes. In Genesis sehen wir, dass Gott den Menschen in seinem Ebenbild geschaffen hat. Dieses Ebenbild ging jedoch durch die Sünde verloren. Die Konsequenz war, dass Adam und Eva ihre ursprüngliche Autorität, eine Autorität, die sogar die Natur auf sie hören ließ, verloren haben. Gott möchte uns wieder in diese ursprüngliche Position zurückführen, in der wir eins mit seinem Ebenbild werden. Das bedeutet, dass wir uns von Gottes Geist leiten lassen und ihn in uns manifestieren lassen, bis wir zu seinem Bild werden. Das heißt, wie warte ich auf Gott? Ich werde eins mit seinem geistigen Ich. Ich strebe danach, die Version von mir zu werden, die Gott im Himmel gesehen hat, bevor ich geboren wurde. Ich lasse mich erneuern. Ich arbeite daran, alte Gewohnheiten abzulegen und mein Denken nach Gottes Prinzipien auszurichten. Ich nutze die Zeit des Warten. Ich warte aktiv, indem ich mich entwickle, wachse und auf Gottes Bestimmung oder Wille für mich vorbereite. Strebe nach dem Ebenbild Gottes. Lasse zu, dass Gottes Charakter in dir sichtbar wird, sodass du deine Autorität zurückfindest. Man fragt sich, ey, wie dominiere ich? Lasse zu, dass dass Gottes Charakter in dir sichtbar wird und dann wirst du automatisch diese Autorität haben. Die Autorität, die Christus hatte, war, weil er Gottes Charakter durch ihn manifestieren lassen ließ. Warten auf Gott ist kein passives Warten, habe ich vorhin schon erwähnt. Es ist ein Prozess der Transformation, in dem wir uns entwickeln, wachsen und zu der Person werden, die Gott für uns vorgesehen hat. Nur so können wir das empfangen, was Gott für uns vorbereitet hat. Nur so kannst du das Leben empfangen, wonach du sehnsüchtig trachtest, aber nur wirklich einen Teil kennst. Du kennst nur einen Teil, 1% vielleicht, von dem, was Gott für dich hat. Und du bist schon schockiert von diesem 1%. Warte, bis Gott dir alles gibt. Kennt ihr das Gefühl, an einem Punkt im Leben zu stehen, an dem man sich denkt, ey, das hätte ich schon schaffen müssen. Oder das möchte ich unbedingt erreichen. Durch das Studium des Wort Gottes habe ich etwas Grundlegendes verstanden. Jede Sehnsucht, die in uns präsent ist, repräsentiert ein Leben im Geistlichen, das darauf wartet, von uns auf der Erde manifestiert zu werden. Wenn ich zum Beispiel den Wunsch habe, eines Tages Anwältin zu werden und meine eigene Kanzlei zu gründen, dann ist diese Sehnsucht nicht zufällig. Dieses Verlangen ist ein Abbild eines geistlichen Lebens, das bereits existiert. Es wartet nur darauf, dass ich es hier auf Erden verwirkliche. Damit dies geschieht, muss ich aber verstehen, wer ich in Gott bin. Nur wenn ich meine Identität in Christus kenne und begreife, welche Autorität mir durch ihn gegeben wurde, kann ich das geistige Leben, was Gott für mich vorgesehen hat, manifestieren. Nummer 2, wie eine Sache, dass man auch verstehen muss, wie arbeite ich mit dem System Leben? Meine Aufgabe ist es, meine göttliche Identität mit den Prinzipien und Herausforderungen des irdischen Lebens in Einklang zu bringen. Auf diese Weise kann ich das Leben, das Gott für mich im Himmel bestimmt hat, in der physischen Welt verwirklichen. Das heißt, okay, das Leben, was Gott für mich hat, ist ja, du studierst. Nee, das Leben, was Gott für mich im Sinn hat, okay, du wirst Anwalt, du machst deine Kanzlei auf. Das System des Lebens erfordert aber, dass ich erst studiere, dass ich erst Erfahrung sammle in den Arbeitsbereich oder was auch immer, damit ich erst aber gewisse Sachen machen kann. Das heißt, hier bringe ich zwei Welten in Einklang. Einmal das Leben Gottes und einmal das System des Lebens. Und die verwirklichen dann den Willen Gottes für mich auf Erden. Jede Sehnsucht, wirklich jede Sehnsucht, die du spürst, sei es durch, sei es ein Traum oder ein Ziel oder eine Vision, die du hast, ist nicht bloß ein Wunsch. Es ist ein Hinweis darauf, dass Gott ein bestimmtes Leben für dich vorgesehen hat. Dieses Leben wartet nur darauf, dass du es durch die Erkenntnis deiner Identität in Christus und durch den Glauben an seine Verheißungen sichtbar machst. Jede Sehnsucht repräsentiert ein geistiges Leben. Deine Träume und Visionen existieren bereits im Himmel und warten darauf, von dir hier auf Erden manifestiert zu werden. Identität in Christus ist der Schlüssel zur Manifestation. Und der Schlüssel liegt darin zu verstehen, wer du in Gott bist und welche Autorität er dir gegeben hat. Verstehe, dass du nicht nur auf das, was du siehst, vertrauen kannst, sondern das im Einklang mit dem System des Lebens bringen musst. Es braucht Glauben, Disziplin und die Bereitschaft, göttliche Prinzipien in deinem Alltag zu vereinen, um diese geistigen Träume zu verwirklichen. Aber es braucht auch das, was die Welt von dir verlangt. Deine Sehnsucht ist ein Hinweis auf deine Berufung. Ein Leben, das darauf wartet, dass du es durch deine Verbindung zu Gott in die Realität bringst. Wir kommen langsam oder wir sind am Ende der heutigen Episode angekommen. Und ich bin so gespannt auf die kommenden Folgen und auf all das, was noch auf uns zukommt. Doch bevor wir abschließen, möchte ich euch mit einer Aufgabe in die Woche schicken. Findet das Leben heraus, was für euch bestimmt ist. Drei Sachen oder drei Wege, wie man das angehen kann, ist, wonach sehne ich mich zutiefst? Was treibt mich an? Und was ist diese Sehnsucht, die ich nicht ignorieren kann? Nehmt diese Sehnsucht, dieses Verlangen, das euch antreibt und gebt es Gott. Übergebt es ihm im Gebet und vertraut darauf, dass er euch zeigt, was er damit vorhat. Unser Ziel für dieses Jahr sollte es sein, zu lernen, in Gott zu warten und zu der Person zu werden, die er für uns bestimmt hat. Ich habe euch alle lieb und danke euch, dass ihr eingeschaltet habt. Vergiss nicht, uns auf unsere Social Media Plattformen zu folgen. Instagram @TheShutdownPodcast, TikTok @TheShutdownPodcast. Wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder. Bis dann, bleibt gesegnet und passt auf euch auf. Gottes Segen. Ciao.